Ja, vielen Dank. Ja, ja, es wird interessant sein. Es wird auch vielleicht ein bisschen viel sein, weil ich will das mal gerne gut überbringen, aber mit Zoom-Meeting ist das einfach. Man kann, wenn es zu lange dauert, kannst du das stoppen und später wieder weitergehen. So, das ist einfach. Die geistliche Waffenrüstung im Licht des Offenbarung des Vaterherzens Gottes. Ich habe so ein bestimmtes Idee immer gehabt über die Waffenrüstung, aber da werde ich noch etwas darüber erzählen. Aber bevor dass ich anfange, will ich etwas sagen und ich will einige Personen, Leute Dank sagen. Ich will einen Dank sagen an die Christen und die afrikanischen Länder. Damit will ich anfangen. Es war 1984, dass Anneke und ich mit einer Evangelistin von Ghana, Usua Chau, in Kontakt kamen. Er war zu einer Billy Graham organisierte Konferenz für Wanderevangelisten in den Niederlanden gekommen. Jemand hat ihn zu einem Gottesdienst bei uns in die Gemeinde mitgebracht. Und danach haben wir haben ihm viel übersetzt. Er hat dann gepredigt, ist hin und dort gegangen, wieder zurück nach Ghana und nächstes Jahr wiedergekommen. So, das haben wir eine Beziehung aufgebaut und auch haben wir viele Warentransporte mit dem Boot nach Ghana gesandt. Und ich denke, dass Gott, es war in dieser Zeit, dass Gott gedacht hat, ich möchte gerne was in Europa machen, aber ohne Gebet geht das nicht. Und dann denke ich, dass er so gesagt hat, ich habe eine Idee. Ich bringe meine Gebetsarmee aus Afrika mit. Und die können beten, weil die Europäer alle schlafen. Sie können den Weg bereiten. Und es stimmt, wir haben so viele Gebetsnachten gehabt. Und es hat angefangen, wir haben mit einer afrikanischen Fellowship haben wir angefangen. Und das ist später eine Gemeinde geworden und danach noch 25 afrikanische Gemeinden sind davon hervorgekommen und die Leute von Afrika sind dann waren die Pastoren und es war in Den Haag, dass wir angefangen haben, aber ich weiß noch, dass die erste Gemeinde, afrikanische Gemeinde in Amsterdam gestartet war, in der Bijlmermeer. Jetzt sind da hunderte. Aber das war die erste. Und es war in 1984, dass es überhaupt in Europa noch keine afrikanische Gemeinde gab. Und das hat dann angefangen. Das ist interessant, das mal zu sehen. In Deutschland, in Frankreich, Belgien, Niederlande, überall in Europa sind die Afrikaner gekommen und haben Gemeinde gebaut und haben dann nicht für ihre ihre Länder gebetet, aber für die Stadt, wo sie waren, Den Haag, Düsseldorf, Brüssel, in alle diese Länder. Die haben da gebetet. Und ich will das mal sagen, weil ich über die Waffenrüstung Gottes spreche und es gibt verschiedene Seiten, wie man das sehen kann. So, zuerst habe ich Dank gesagt zu diesen, die gebetet haben, nachtelang. Und jetzt will ich auch gerne eine andere Seite von dieser Waffenrüstung sehen lassen. Und ich habe mich selber gefragt, habe ich das immer richtig gelesen? Wenn wir diese Abschnitt in Epheser, in den Epheserbrief lesen, dann ist da ein Beispiel von eine geistliche Waffenrüstung. Ein Gürtel, zumindest etwas, womit man sich gürten kann, ein Brustpanzer, den Schuhe, dem Schild, natürlich nicht zu vergessen, das Schwert. Das sind alle Sachen, die ein Soldat braucht, benötigt. Und natürlich hat Paulus dies mit Absicht getan. Nun stellt sich aber die Frage, was Paulus damit wirklich meint. Wir alle kennen die traditionelle Erklärung. Wir müssen diese Rüstung aktiv anziehen. Manchmal geschieht das täglich mit den dazugehörigen Aktionen. Setzt euren Helm auf, zieht euren Brustpanzer an, ziehe eure Schuhe an, erhalte eure Schild an einen Platz, bestimmte Platz und nehmt euer Schwert in die Hand. Und so bereiten sie sich darauf vor, auf den geistlichen Kampf, der für uns als Christen so real ist. Jetzt will ich das umdrehen. Ich will Ihnen zumindest einen weiteren Gesichtspunkt geben. Lasst uns darum mit dem ersten Satz anfangen. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Oh. Der erste Satz sagt uns sofort, noch vor das über die Rüstung ein Wort gesagt ist, dass unsere Stärke von Gott kommt und dass wir sie erhalten können, wenn wir eins mit ihm sein. Was wir hier sehen, ist, dass Paulus sehr nachdrücklich und deutlich das Sein in ihm und nicht das Tun hervorhebt. Da fängt er mit an. Hier kommt natürlich sofort die Frage von der Abhängigkeit von Gott, dem Vater, ins Spiel. Ein Thema, worüber ich natürlich jedes Mal gesprochen habe. Wichtig ist dann auch, dass die Macht Gottes nicht zu ihrer Macht wird, sondern dass Gott seine Macht in und durch uns hinwirken lässt. Hör mal. Das ist wichtig. Seine Stärke bekommt nicht unsere Stärke, aber wir tragen, wir sind Träger von seiner Stärke. Und dadurch kann er durch uns Sache auswirken. Das ist ein Unterschied. Jesus sagt, ich kann nichts von mich selber. Wow. Ich kann nichts von mich. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Warum sagt er das? Weil er hat immer die Herstellung im Gedanken, im Herzen. Die Herstellung von völliger Abhängigkeit. Und wenn wir völlig abhängig sind, ist es Gott, die durch uns arbeitet. Und da ist eine Stelle in Bibel. Da steht das auf eine wunderbare Weise. Psalm 84, 5. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und vom Herzen dir nachwandeln. Auf Deutsch und auch auf Niederländisch ist das noch nicht so deutlich für mich. Aber wenn ich jetzt von Peterson, The Message, das gleiche Vers lese, hör mal, was dann, ich übersetze das auf Deutsch. Und wie gesegnet sind all jene, in denen du lebst. Du, Gott, in denen du lebst. Deren Leben zu deinem Weg wird, auf denen sie reisen. So, auf dem du reisest. So, wir, unseres Leben wird ein Weg, worauf Gott reisen kann. Wunderbar. Gut, ich will mal anfangen, das ganze Stück von Epheserbrief zu lesen, Epheser 6. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Kraft und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbare ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Machten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft, die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Okay, jetzt haben wir das gelesen. Wir sehen das Bild vor uns. Die Versuchung ist jetzt, dass wir das versuchen zu tun. Aber sollen wir alles anziehen und Schild, Schwert und dann Kampf führen? Spricht Paulus aber hier nicht über etwas ganz anderes? Paulus nimmt die damalige Rüstung von einem Soldat, um einen klaren Vergleich zu ziehen. Die Frage ist jedoch, welchen Vergleich er hier anstellt. Ja, ein Soldat hat ein Schild, ein Helm, ein Schwert zum Kämpfen und um sich zu verteidigen. Gibt uns Paulus hier geistliche Waffen, um uns ein Beispiel zu geben, wie und womit wir gegen geistliche Mächte kämpfen können? Und die Möglichkeit, uns gegen diese Mächte zu verteidigen? Oder benutzt er diesen Vergleich, um zu zeigen, dass die Dinge in der geistlichen Welt für uns gerade anders sind? Das ist die Frage. So, er gibt das Beispiel von einem Soldat in voller Rüstung und will er jetzt, dass wir ihm gleich sein, oder sagt er gerade, dass es das Umgekehrte ist? Wir sind Soldat, aber es geht im geistlichen Bereich anders. Woran denken Sie, wenn Sie die erste Strophe lesen? Wie stellst du dich das vor? Sei stark im Herrn. siehst du dich schon stehen? Schild hoch. Helm auf. Schwert bereit zum Angriff. Ja. Interessant, um die Amplified-Übersetzung zu lesen. Da steht, ich habe das auf Deutsch übersetzt, anschließend seid stark in dem Herrn. Und dann steht dazu, schöpft eure Kraft aus ihm und werdet durch eure Verbindung mit ihm gestärkt und in der Macht seiner grenzenlose Stärke. Es ist gut zu wissen, dass wir verbunden sein sollten mit seiner Kraft. Und dass es seine Kraft ist, die durch uns hin arbeitet. Es ist gut, darüber nachzudenken, warum Paulus den Soldaten mit seiner ganzen Ausrüstung als Beispiel verwendet. Was will er deutlich machen? Ist es möglich, dass er sagt, guck mal, seht, wie es in der Welt zugeht, wie die für die Friede kämpfen sollen. Aber seht, wie es für uns als Christen ist, die einen Gott haben, die für sie kämpft. Dass er uns mit diesen Versen sagen will, dass es genau umgekehrt ist, dass wir es nicht tun müssen, sondern dass es um das Sein geht und das ist dann das Sein in Gott. Woraus besteht unsere Rüstung? The Message, Übersetzung von Peterson, sagt etwas ganz Besonderes. Der hilft, um es auf eine andere Art und Weise zu lesen. Hör mal. Nimm jede Hilfe an, die du bekommen kannst. Jede Waffe, die Gott dir gegeben hat. Damit du, wenn alles vorbei ist, außer dem Geschrei, noch auf den Beinen bist. Und dann kommt es. Wahrheit, Gerechtigkeit, Friede, Glaube und Rettung sind mehr als Worte. Was wir sehen, ist, dass Paulus uns ein Beispiel von der natürlichen Kampfführung gibt. Die Nachdruck liegt dann auf das Tun. Aber ich habe das eigentlich ohne Nachdenken übersetzt nach die geistliche Kampfführung und gedacht, das ist, was wir machen sollen. Aber das ist, denke ich, nicht, was Paulus gemeint hat. Ist es möglich, dass er genau das Gegenübergestellte gemeint hat? Beim natürlichen Kampfführung geht es um das Tun, aber beim geistlichen Kampfführung geht es um das Sein. Wahrheit, Gerechtigkeit, Friede, Glaube und Rettung soll man nicht tun, das empfängt man von Gott. Bei der geistlichen Kampfführung geht es wiederum um das Sein, um das sogenannte erlöste Leben. Das sind alles Dinge, die wir von Gott erhalten haben. Johannes 8, 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Das ist geistliche Kampfführung. Ein Kampf für Frieden. Wir empfangen einfach Frieden. Es es ist die Wahrheit, die uns frei macht. Johannes 14, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Wahrheit macht frei. Und hier sehen wir, Jesus ist die Wahrheit. Aber das ist noch nicht alles. Wenn wir uns genau ansehen, was Paulus hier aufzählt, sehen wir, dass alle diese Worte, jedes einzelne, zu einer Person gehören. Und diese Person ist mein Gott, mein Papa. Es ist Jesus. Lassen wir uns die Rüstung nochmal Schritt für Schritt durchgehen. So steht nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Haben wir schon gesehen. Jesus ist die Wahrheit. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dann Epheser 6, 14, bekleidet mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Angezogen. Das ist das Zweite. Jesus ist der Gerechte. 1. Johannes 2. Das schreibe ich euch, meine liebe Kinder, damit ihr nicht in Sünde fallt. Und wenn jemand gesündigt hat, so haben wir eine Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und Jesaja, er kombiniert den Gürtel mit Gerechtigkeit. Jesaja 11, 5. Gerechtigkeit wird der Gürtel seiner Lenden sein. Und Treue der Gürtel seiner Hüften. Das ist wunderbar. Die Treue, wovon hier die Rede ist, mit dem Abschnitt in der Bibel zu verbinden, in dem Gott sich Mose offenbart. Ich will die zwei verbinden, die Treue. Exodus 34, 6. Der Herr ging an ihm vorbei und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig, langmütig, groß, Barmherzigkeit, an Barmherzigkeit und Treue. Treue ist eine von den Eigenschaften von Gott. Und hier wird das auch mit die Verbindung mit dem Gürtel gelegt. In Jesaja. Im Neuen Testament, da wird geredet über die Frucht des Geistes. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wir sehen alle die Sachen, womit Gott sich offenbar gemacht hat an Mose. Und hier sehen wir zum Beispiel auch Treue. Gott ist treu. So hat er sich bekannt gemacht. Und jetzt sagt er, das ist auch ein Frucht des Geistes. So haben wir den Heiligen Geist, wohnt Gott, hat er Wohnung gemacht in uns. Er hat den Tempel verlassen, das Vorhangbar. Zerrissen von oben nach unten. Nicht für uns, um reinzugehen, aber für ihn, um rauszugehen und zu sagen, jetzt habe ich ein neues Tempel. Ich will bei dir in deinem Herzen wohnen. Und ich will Wohnung machen. Und dann kommen alle meine Eigenschaften als Frucht aus dir hervor. Wie einfach. Ich habe so lange gedacht, ich sollte versuchen, um Gott zu dienen, um diese Früchte in mein Leben zu sehen. Aber er sagt, wenn ich da bin, dann kommen die Früchte hervor. Das ist das Leben. Joshua, der hohe Priester. Ich will das als Beispiel mal anführen. Joshua wird angeklagt, von Satan. Er hat mit der größten feindlichen Macht zu tun. Satan selbst. Mal sehen, was wir lesen. Zacharia 3 von 1. Als nächstes ließ Gott mich den Hohenpriester Joshua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Aber der Engel sagte zu ihm, schweig, Satan, der Herr verbietet dir das Wort. Er steht zu Jerusalem, seiner auserwählten Stadt, und zu Joshua, den er wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet hat. Joshuas Kleider stanken vor Dreck, als er vor dem Engel stand. Zieht ihm die verschmutzten Kleider aus, befahl der Engel, den anderen Engeln, die ihm zu Dienste waren. Zu Joshua sagte er, sieh, ich nehme alle Schuld von dir und lasse dir festliche Kleider anziehen. Dann bat ich, setz ihm auch einen sauberen Turban auf. Die Engel folgten meine Bitte und zogen Joshua frische Kleider und einen sauberen Turban an. Der Engel des Herrn sah dabei zu und sagte dann feierlich zum Hohenpriester Joshua und so weiter. Da fallen mich ein paar Dinge auf. Wir sprechen hier über einen Hohenpriester und sehen, dass er schmutzige Kleidung trägt. Das bedeutet, dass er Ungerechtigkeit ist. Aus diesem Grund glaubt Satan, dass er einen Grund hat, Joshua anzuklagen. Und das tut er auch. Es ist also ein Kampf im Gange. Aber welchen Platz nimmt Joshua in diesem Kampf ein? Es ist Gott, der für ihn eintritt. Und im Gegensatz zu Satan, Joshua Schub nicht verurteilt, sondern genau das Gegenteil tut. Gott lässt ihm das schmutzige Gewand ablegen und gibt ihm stattdessen ein Gewand der Ruhe. Er nimmt die Missetat weg und zieht ihm festliche Kleider an. Er nimmt dem Satan nicht nur jeden Grund, Joshua zu beschuldigen, sondern stattet ihn auch mit Autorität aus und bereitet ihn auf ein bevorstehendes Festmahl vor. Was geschieht nun mit dem Kampf, den Satan zu führen versucht? Er ist am Ende. Er ist am Ende. Warum? Wegen was Gott alles gemacht hat. Es ist für uns deutlich, wir können uns auch mit Gerechtigkeit bekleiden. Nächste. Die Füße beschlagen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Jesus ist der Fürst des Friedens. Jesaja 9 und 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und man wird ihn nennen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Halleluja. Er ist die Friedefürst. Dann nehmt in all diesen Dingen den Schild des Glaubens auf, mit dem ihr den brennenden Pfeilen des Bösen widerstehen könnt. Glaubst du es noch? Jesus ist unser Schild. Psalm 33, Vers 20. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Steht im Wort. Steht schon da. Dann zieht den Helm des Heils an. Natürlich. Jesus ist unser Heiland. Er ist unser Retter. Apostelgeschichte 13, 23. Aus seinem Geschlecht hat Gott den Heiland Jesus hervorgebracht. Wie es für Israel verheißen ist. Und Jesaja 59, 17. Er hat sich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem Pflanzer, und der Helm des Heils war auf seinem Haupt. Das war schon da. Das ist was, womit Jesus sich gekleidet hat. Schon schön zu sehen, wie das schon im Jesaja geschrieben steht. Und dann kommt noch, und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Jesus, er ist das lebendige Wort. Er ist das Schwert. Er ist das Wort Gottes. Im Anfang, Johannes 1,1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das war am Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort ist nichts geworden, was geworden ist. In dem Wort war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Zum Schluss kann ich sagen, Jesus ist unsere Waffenrüstung. Er gibt uns nicht nur ein Waffenrüstung, nein, er ist unsere Waffenrüstung. Alles, was Paulus gesagt hat, kann zurückgeführt werden auf die Person, und seinen Namen ist Jesus. Wenn wir die Rüstung auf diese Weise betrachten, die Waffenrüstung, wenn wir auf diese Weise das sehen, dann sind wir das nicht das Tun wichtig ist, sondern das Sein, in ihm sein. Epheser 6, 10, da steht es, da fängt es mit an. Anschließend seid stark in dem Herrn, schöpft eure Kraft aus ihm und werdet durch eure Verbindung mit ihm gestärkt und in der Macht seiner grenzenlosen Stärke. Es ist Jesus, der in uns ist. Jesus sagt, ich kann nichts von mich selber. Ist es möglich, dass das auch für uns gilt, wenn es die Waffenrüstung betrifft? Ich kann nichts. Ich tue nur, was ich Gott tun sehe. Ich stelle mich verfügbar, dass mein Leben ein Weg sein kann, worauf Gott reist, dass er mich bekleidet, dass er die Ungerechtigkeit wegnimmt und mich bekleidet mit Gerechtigkeit, dass dadurch der Kampf mit Satan zum Ende ist, weil da ist kein Grund mehr. Und wenn es noch einen Trieb gibt, dann ist es mein Papa in mir, der sagt, lass mir doch. Wenn er dich angreift, dann hat er mit mir zu tun. Wir können völlig abhängig sein von ihm. Hör mal, Zacharias, der Vater von Johannes, er hat ein Lied, ein Gebet. Lukas 1, 67. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns eine starke Retter geschickt, einem Nachkommen seines Dieners Davids. So hatte er es durch seine heilige Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns vor unsere Feinden retten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unsere Vorfahren gegenüber Barmherzigkeit und zeigt, dass er seine heilige Bund nicht vergessen hat. Den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, darin sagt er ihm zu, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinem Willen tun. Was wir hier hören, ist, dass Gott sein Volk erlösen will. Und dass er sein Volk vor seinen Feinden retten will. Und ich glaube, er will das noch immer. Er will das noch immer. Er will uns befreien. Er will uns retten von unseren Feinden. Und er prophezeit, und hier prophezeit Zacharias diese Worte über den neugeborenen Jesus, der es uns wiederum ermöglicht, unseren rechtmäßigen Platz in ihm einzunehmen. Wenn Gott vor uns ist, was sollen wir sagen, Römer 8, 31, von diesen Dingen? Wenn Gott für uns ist, wer wird dann gegen uns sein? Römer 8, 37, in all dem aber sind wir mehr als Sieger. Durch den, der uns geliebt hat. Am Ende von dieses Kapitels, von diesem Meeting, möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, was ich zu Beginn geschrieben habe. Es ist nicht meine Absicht, dass der Teil, den Paulus über die Rüstung schreibt, dass es ins Passiv gezogen werden soll. Ich sehe und respektiere, was unter anderem von der afrikanischen Kirche im geistlichen Kampf erreicht wurde. In unserem griechisch Denken, wir, dass dann nur eine Wahrheit, dass es nur eine Wahrheit gibt. Das hebräische Denken lehrt uns, dass es zu dieser eine Wahrheit verschiedene Seiten gibt. Gott der Vater ist Grieche mit der Griechen, aber er denkt hebräisch. Was ich mit diesem Kapitel betonen möchte, ist die Frage, ob es möglich ist, dass Paulus nicht uns betont, wenn es um die Rüstung geht, sondern das Wirken Gottes durch uns, nicht nur das Arbeiten, das Tun, aber das Sein. Wunderbar zu lesen, was ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung geschrieben steht. Hier geht es um die Braut. Und wir sehen, dass es ihr gegeben ist, mit der richtigen Wäsche bekleidet zu werden. Und es ist ihr gegeben, Offenbarung 19,8, mit feiner Leinwand bekleidet zu werden, glänzend und makellos. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Jetzt bekleiden wir uns mit ihm, der Gerechtigkeit ist. Und er bekleidet uns nicht nur als ein Kampfführer, aber auch als ein Braut. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wartet darauf, dass du mit Kraft aus der Höhe bekleidet werde. Lukas 24, 49. Siehe, ich lasse die Verheißung meines Vaters über euch kommen. Ihr aber müsst in der Stadt bleiben, bis ihr mit Kraft aus der Höhe bekleidet werdet. Das ist, was wir brauchen. Bekleidet zu werden mit Kraft aus der Höhe. Wie können wir das ansehen? Galater 3, 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, seid mit Christus überkleidet werden. Die Amplified sagt noch schöner. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, in eine geistige Vereinigung mit dem Christus, dem Gesalbten, habt euch mit Christus bekleidet. Das heißt, ich habe seine und die Werte angenommen. Ein erlöstes Leben. Leben mit und leben durch Gott. Zum Schluss, Epheser 6,14. Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glaube und Heil sind mehr als Worte. Lernen Sie, wie man sie anwendet. Du wirst sie dein ganzes Leben lang brauchen. Ist das nicht wunderbar? Ich wünsche dich Gottes Segen.
Ja, das ist wunderbar. The Bible says to, in another place, to put off the old man.
Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, leg den alten Menschen ab.
That also has a lot to do.
Hinaus.
That also has a lot to do with spiritual warfare.
Und das hat auch viel mit geistlicher Kampfführung zu tun.
Because if I'm in my old man,
denn wenn ich in meinem alten Ego, in meinem alten Menschen,
I won't win the battle.
Dann werde ich die Schlacht nicht gewinnen.
Genau.
Put off the old man.
Und deswegen legt ab den alten Menschen.
Ja.
And then he says, put on the new man.
Und dann heißt es, zieht den neuen Menschen
an, which is after Christ.
Der nach Christus ist.
So the armor of God is a person.
So die Waffenrüstung
ist exactly, genau.
It's not equipment, it's a person.
Es ist nicht nur Ausstattung, sondern es ist eine Person.